Gartencoach, der Gartendesign-Podcast. Der grüne Faden in der Gartengestaltung.
Moin Moin aus dem schönen Hamburg. Einen Garten gestalten, Schritt für Schritt. Von der Bestandsaufnahme bis hin zum fertigen Entwurf. Wir reden über den Bestand, über Räume im Garten, über Wege, Terrassen, Bäume. Das wird heute eine sehr praktische Folge werden. Es geht nicht um schöne Farbkompositionen, es geht nicht um Gartengestaltungsprinzipien, wie zum Beispiel die Wiederholung von Dingen bei dir im Garten, weil das bringt Harmonie, oder dass Kontraste Spannungen in deinen Garten zaubern, dass kühle Farben Distanz im Garten schaffen, warme Farben optisch Dinge näher erscheinen lassen, Komplementärfarben wie zum Beispiel Blau und Orange, die verstärken sich gegenseitig, während Ton-in-Ton-Kombinationen beruhigend und harmonisch wirken, dass Höhenunterschiede genauso wie Dinge, die du nicht sofort auf den ersten Blick erkennen kannst, Spannung in deinen Garten bringen. In dieser Folge bleiben wir praktisch. Über was wollen wir chronologisch in dieser Podcast-Folge reden? Wenn du das ein oder andere schon kennst, dann kannst du das skippen. Wir fangen an mit der Bestandsaufnahme, gehen dann weiter über die Findung und Verortung von Nutzungen, reden dann über Blickachsen, Blickfänge, über den zweiten Sitzplatz bei dir im Garten, über gerüstbildende Strukturen, das sind Zäune, Hecken, Hardscape darf nicht fehlen, also befestigte Flächen. Natürlich reden wir auch noch über Pflanzen und das ein oder andere. Und da ich mit Blick auf meine Zettelwirtschaft hier vor mir befürchte, dass dies eine etwas längere Podcast-Folge werden wird, vielleicht mache ich daraus einen Zweiteiler. Diese Podcast-Folge, ein praktischer Ansatz. Er beantwortet dir die Frage, was musst du tun, damit dein Garten funktioniert. Aber wir können allein schon aus zeitlichen Gründen nicht auf die ganzen weichen Faktoren eingehen, die es aber bedarf, damit dein Garten wirklich harmonisch wird. So etwas wie Atmosphäre, Stimmung, Gestaltungsprinzipien wie Rhythmus, Wiederholungen, Kontrast, Proportionen, Spannung, Auflösung, Höhenunterschiede, Topografien, ein Garten mit Böschungen, mit Geländemodellierung hat eine ganz andere räumliche Wirkung als eine flache Fläche. Farbharmonien, Farbentwicklungen, welche Farbklänge erzeugen welche Stimmung, wie verändert sich Farbe im Zusammenspiel mit Licht? Letztlich, was natürlich in dieser Folge komplett fehlt, deine persönlichen Wünsche und deine Vorlieben. Also diese Folge, verstehe sie als das, was sie ist. Eine ganz praktische Folge, ein praktischer Ansatz. So, jetzt wollen wir uns auch gar nicht lange mit dem Intro aufhalten. Wir gehen gleich rein. Was ist als allererstes zu tun? Der allererste Schritt vor jeder Gestaltung? Bestandsaufnahme, Bestandsanalyse bei dir im Garten. Als allererstes, wie groß ist denn überhaupt dein Grundstück? Also rausgehen, messen. Länge, Breite, Gesamtfläche aufnehmen, auch auf Unregelmäßigkeiten achten, Grundstücksgrenzen genau festhalten und am besten maßstabsgetreu auf Papier übertragen. Vielleicht hast du ja beim Kauf des Hauses auch schon einen solchen Plan bekommen. Es lohnt sich auf jeden Fall immer der Blick in die Unterlagen. Wenn du diesen Plan hast, der nächste Schritt ist, den Bestand aufzunehmen und zu dokumentieren. Was ist denn da bereits bei dir im Garten? Bäume, Sträucher, Hecken? Wenn ja, wie groß sind sie? In welchem Zustand sind sie? Sind sie erhaltenswert? Sehen die gut aus oder sind die vielleicht abgängig? Weiter, gibt es schon bestehende Wege? Sind Flächen angelegt bei dir im Garten? Gibt es eine Terrasse? Zusätzlich hast du vielleicht einen Schuppen im Garten? Gibt es andere Gebäude? Mauern, Zäune? Nicht vergessen, letztlich auch die Infrastruktur. Hast du Leitungen im Boden? Wasser, Strom, Abwasser? Hast du das alles aufgenommen, dokumentiert? Dann kommt jetzt ein Schritt, an dem kommt niemand dran vorbei. Du hörst meinen Podcast, du weißt, ja, es sind die Standortfaktoren. Wie sieht das da bei dir im Garten aus? Mit Sonne, mit Schatten? Auch mal bei verschiedenen Tageszeiten beobachten. Idealerweise über mehrere Wochen. Wie sieht es bei dir mit Feuchtigkeit im Garten aus? Wo sammelt sich Wasser? Ist es in bestimmten Bereichen sehr trocken oder vielleicht sogar richtig feucht? Hast du bei dir im Garten eine Hangneigung? Da genau hingucken, das ist immer interessant, wie sich das Wasser auf solchen Flächen verhält. Wie sieht es mit dem Boden bei dir im Garten aus? Welche Bodenart hast du? Sandig, lehmig, Tonik. Du kannst den pH-Wert messen. Den Humusgehalt, den solltest du auch mal grob einschätzen. Also achte auch Farbe, auf die Krümelstruktur. Bröselt der Boden, wenn du sie in der Hand zusammenpresst, gleich auseinander, dann ist das eher sandig. Ist der einigermaßen formbar, dann hast du da vermutlich einen recht ordentlichen Boden. Wenn du befürchtest, dass du ein Wasserproblem bei dir im Garten haben könntest, dann kannst du ja auch schon mal eine Drainage testen. Also eine Grube ausheben, mit Wasser füllen und dann schauen, wie schnell versickert es. Versickert es gar nicht, dann solltest du, bevor du anfängst, hier irgendwelche Maßnahmen zu realisieren, jetzt handeln. Vermutlich hast du eine Bodenverdichtung oder einen schweren Boden. Dann solltest du vorher handeln. Wenn du erst später dieses Problem angehst, wenn dein Garten vielleicht schon angelegt ist, dann wird das in den meisten Fällen aufwendig und teuer. Nicht vergessen bei der Bestandsaufnahme, wie sieht es denn da mit deiner Umgebung aus, mit dem Kontext? Wie sieht es in den Nachbargärten aus? Gibt es Sichtachsen, störende oder vielleicht auch schöne Ausblicke, die man später betonen könnte? Gibt es Straßenlärm? Hast du Privatsphäre bei dir im Garten? Angrenzende Bäume, immer sehr wichtig, gut gucken, die könnten Schatten werfen oder auch Wurzeln in deinem Grundstück haben. Letztlich die bisherige Nutzung. Wie wurde der Garten bisher genutzt? Wo sind die Menschen immer lang gegangen? Trampelpfade sind ehrlich. Ja, du kannst den Weg später noch so schön da im Bogen durch deinen Garten führen, wenn der Trampelpfad es dir heute schon zeigt, dass der Schwung eigentlich genau in die andere Richtung gehen sollte, dann wird dein Weg vielleicht nicht so gut funktionieren. Weiter, was funktioniert jetzt schon gut im Garten und was nervt? Wachsen bestimmte Pflanzen schon richtig gut? Dann kannst du daraus auch schon Schlüsse für deinen Garten ziehen oder auf diese Pflanzen in der weiteren Gartengestaltung setzen. Am Ende hast du einen super Bestandsplan, also eine Zeichnung mit allen vorhandenen Elementen, Himmelsrichtungen, Schattenverläufen und Notizen zu deinem Garten, zu Boden und der Umgebung. Dieser Plan ist die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen. Ohne so eine Bestandsaufnahme planst du ein bisschen blind. Wenn ich bei meinem Kunden im Garten stehe, dann mache ich auch so eine Bestandsaufnahme. Ich sehe mich sehr genau um und gucke nicht nur ganz praktisch, was ist dort, was ist gut, was ist schlecht, was funktioniert nicht, sondern ich schaue auch schon, ob es bestimmte Strukturen gibt, die später für die Gestaltung wichtig werden können. Gibt es dort schon ganz besondere Strukturen? Hast du da einen Baum, der schon ein Genius Loki ist? Eine schöne Aussicht in die Landschaft, die man später betonen sollte? Eine lauschige Ecke, wo sich jetzt schon eine kleine, kuschelige, ja, Gartenhöhle, ja, fast schon gebildet hat? Das könnte ein wunderbarer zweiter Sitzplatz sein. Also nicht nur ganz pragmatisch gucken, sondern auch schon mal ein bisschen die Gestaltungsbrille aufsetzen, Emotionen anschalten und gucken, was gefällt, worauf könnte man später weiter drauf eingehen und in der Gestaltung berücksichtigen. In ganz vielen Gärten findet sich so ein besonderes Element. Ein besonderer Baum, eine schöne Pflanzung, eine Aussicht in die Landschaft oder auch eine Aussicht im Garten selber. Es lohnt sich wirklich, hier genau hinzugucken. Es muss nicht immer der übergestülpte Gartenentwurf sein. In ganz vielen Gärten gibt es schon so eine grundlegende Idee. Wenn man die ausgearbeitet hat, dann kann es passieren, dass die ganze Gartengestaltung in einem Rutsch dann wie von selber kommt. Nach dieser ja langen Liste der Dinge, die du dir angucken sollst im Garten, stellst du dir vielleicht die Frage, Jessica, muss ich das wirklich machen? Ist es notwendig, eine Bestandsaufnahme zu machen? Dann kann ich dir sagen, ja. Es macht absolut Sinn, das zu tun. Ich gebe dir mal ein anderes Bild. Stell dir vor, du hast eine möblierte Wohnung gekauft. Da stehen Stühle drin, Sofa, Tische, Regale und in den Regalen vielleicht auch noch das ein oder andere Buch oder Dekoobjekt. Wie willst du denn diese Wohnung jetzt mit deinen Möbeln noch sinnvoll ergänzen, wenn du nicht vorher durchgehst und schaust, was magst du, was ist gut, was ist nicht mehr gut, was kann bleiben, was kommt an einen anderen Platz und was wird verschenkt oder weggegeben? Eine Bestandsaufnahme hilft. Der nächste Schritt mag theoretisch sein, aber er ist, so finde ich zumindest, einer der wichtigsten in der Gartengestaltung. Deine Bedürfnisse, deine Wünsche und natürlich auch die deiner Familie, die müssen formuliert werden. Oftmals passiert es mir, wenn ich dann im Garten stehe mit meinem Kunden und frage, was möchtest du denn? Dann wird mir ein Pad vor die Nase gehalten und ich bekomme das Moodboard aus Pinterest mit 38.000 wunderbaren Dingen, die man alle im Garten realisieren kann. Von der Vogeltränke zur Kinderecke, über den Gemüsegarten, über die Lounge-Ecke bis hin zur Streuobstwiese, Dreiloch-Golf-Abschlagplatz. Anything goes. Es ist aber wichtig, gerade am Anfang groß zu denken, im Maßstab noch wirklich groß zu bleiben, nicht gleich schon runter klein klein zur Vogeltränke. Das bremst ungemein aus, wenn du immer wieder aus dieser Ideenebene runterfällst auf die ganz pragmatische, was mache ich denn mit der Vogeltränke jetzt genau im Gartenebene, wenn du da runterfällst. Das bremst aus. Es gibt ganz viele wunderbare Dinge im Garten, die du realisieren kannst. Später. Jetzt ist es essentiell wichtig, die wichtigsten Nutzungen festzulegen und dann im Garten zu verorten. Da kann man sich wunderbar hinsetzen, alles mal aufschreiben und sich dann selber auch das Ziel setzen. Es sollten ungefähr 5 bis 6 Wünsche sein. Große Wünsche. Dazu kannst du dir solche konkreten Fragen stellen wie: Wer nutzt eigentlich den Garten? Kinder, Hunde, ältere Menschen? Und was soll später möglich sein? Entspannen, gärtnern, spielen, grillen? Und wie viel Pflege ist realistisch? Wirklich realistisch? Welche Stimmung möchtest du bei dir im Garten haben? Gibt es Lieblingsfarben, Lieblingspflanzen, Lieblingsmaterialien und irgendetwas, was du immer schon mal im Garten haben wolltest? Bei vielen Gärten sind diese Wünsche ähnlich oder sogar gleich. Es gibt auch den ein oder anderen ausgefallenen Wunsch, besagte Yoga-Ecke. Ich hatte auch schon ein Kneippbecken. Wenn das gewünscht ist, dann macht man es möglich. Aber dafür ist es wichtig, dass du vorher selektierst. Dann kannst du nämlich aus deinen Wünschen, aus dieser Liste der Elemente, die in deinem Garten enthalten sein sollen, eine Art Raumprogramm, ein Nutzungsprogramm erstellen. Aber, wie gesagt, nicht zu viele. Gerade am Anfang groß denken. Nicht klein, klein. Das bremst gerade in dieser Phase der Gestaltung, bremst das aus. Wenn du dann deine Nutzungen hast, deine Wünsche, deine Bedürfnisse, dann legst du auf dem Lageplan grob fest, wo was hinkommt. Noch ganz ohne Details, nur als Markierung. Kannst du ja auch auf dem Plan verschieben, prüfen, ob das wirklich gut passt oder ob vielleicht doch das Kinderspiel näher am Haus sein sollte und ob dein Gemüsegarten da hinten im Südwesten nicht doch besser aufgehoben ist, weil dort bekommt er einfach mehr Sonne. Ja, so typische Wünsche, Spielflächen, Nutzgarten, Rückzugsbereiche. Aber auch wichtig, wenn du deine Wünsche auf dem Bestandsplan verortest, schau auch immer, was macht die Sonne gerade? Ist dieser Bereich dort morgens in der Sonne und vielleicht abends im Schatten? Wenn du deinen Garten eher nach Feierabend nutzt und du bist da eher ab 17, 18 Uhr unterwegs und deine Terrasse liegt aber ab 3 Uhr nachmittags im Vollschatten, dann ist das vielleicht nicht der richtige Platz. Diese beiden Schritte, also Nutzungen festlegen und die Bestandsanalyse, Klammer auf, auch wenn du einen Neubaugarten hast, ist eine Bestandsanalyse sinnvoll, Klammer zu, die sind für mich wirklich essentiell wichtig. Wenn du nicht weißt, was du hast und auch nicht genau definieren kannst, was du willst, dann kann der Gestaltungsprozess des Gartens schwierig werden. Ich habe jetzt noch eine dritte Sache mitgebracht, die ich ebenfalls grundlegend wichtig finde. Haben wir auch schon ganz oft in diesem Podcast drüber gesprochen, über Räume im Garten. Mit Räumen im Garten verhält es sich genauso wie mit den Räumen, mit den Zimmern bei dir zu Hause. Es gibt bei dir in deinem Zuhause unterschiedliche Nutzungen. Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, Bad, Wohnzimmer. Die brauchen ihren eigenen Bereich in deiner Wohnung. Die ein oder andere Nutzung, die kannst du zusammenlegen. Aber ich denke, spätestens wenn es um die Zimmer, Küche und Badezimmer geht, wird das doch ein bisschen schwierig. Daher ist es gut, dass es in einer Wohnung Wände und Türen gibt. So entstehen einzelne Bereiche mit unterschiedlichen Nutzungen. Im Garten ist das genauso. Hast du keine Wände bei dir im Garten oder hast du nur eine Außenwand, nämlich nur die Hecke um deine Rasenfläche drumherum, dann wird es schwierig, deine unterschiedlichen Nutzungen, deine Wünsche, deine Vorstellungen vom Garten so unterzubringen, dass es am Ende auch gut aussieht und nicht nur wie eine Aneinanderreihung von Dingen im Garten. In so einem wandlosen Garten, nur Rasen und Hecke. Wie willst du denn dort deine unterschiedlichen Nutzungen, dein Kinderspiel, dein Gemüsegarten, deine Yoga-Ecke, wie willst du die denn da schön unterbringen, so dass es ein harmonisches Gesamtbild gibt? Also arbeite auch im Garten mit Wänden, mit Türen. Gliedere deinen Garten in einzelne Bereiche. Wenn du durch einen Rosenbogen oder durch ein Tor von einem Raum in den nächsten trittst, das ist Überraschung, das macht neugierig, das macht selbst kleine Gärten interessant, gefühlt größer und letztlich ist das spannend. Verschiedene Bereiche können unterschiedliche Zwecke erfüllen. Der Spielbereich für deine Kinder, eine ruhige Sitzecke für dich, ein Nutzgarten, ohne dass sich das gegenseitig stört. Arbeitest du mit Staffelung bei dir im Garten? So entstehen Rahmungen, Fluchten, Sichtachsen. Dein Blick wird geführt, ohne sofort alles zu verraten. Ohne Wände bei dir im Garten, ohne Strukturen, mit denen du arbeiten kannst, wird es schwer, deinen Garten sinnvoll zu füllen. In solchen Gärten wandern meistens Dinge wie zum Beispiel das Hochbeet einfach da so immer direkt vor die Hecke, weil da ist nichts im Garten, wo man das Hochbeet angliedern kann. Die Hecke ist ja wenigstens irgendeine Struktur, mit der man arbeiten kann. Und so hast du dann am Ende eine Aufreihung von unterschiedlichen Dingen. Wie kannst du Wände bei dir im Garten erstellen? Ganz klar, Hecken, klassische grüne Wand. Die trennt, schirmt ab, definiert einen Raum eindeutig. Genauso wie die Wand bei dir im Wohnzimmer. Eine Pergola zum Beispiel. Mit Kletterpflanzen, das ist eine Art Tür, durch die du in den nächsten Raum treten kannst. Aber es muss nicht immer gleich die große 2 Meter vertikale Struktur sein. Auch niedrige Beete funktionieren als Raumteiler. So wie ein offenes Regal oder ein Sideboard bei dir in der Wohnung. Auch ein Staudenbeet kann eine Grenze sein, ohne vollständig zu trennen. Der Raum bei dir im Garten bleibt dann fließend, aber er hat eine ganz klare Gliederung. Auch Bäume, die strukturieren den Raum. Letztlich kann es auch eine Materialänderung im Bodenbelag sein, solange sie nur ganz deutlich erkennbar ist, eine klare Kante. Nimm den Übergang von der Terrasse zu deiner Rasenfläche zum Beispiel. Wenn du deine Terrasse nutzt, dann ist ganz klar, du nutzt sie bis zur Kante. Beim Rasen beginnt etwas anderes, ein neuer Gartenraum. Terrasse, das ist dein Wohnzimmer und ein bisschen deine Küche. Ja, und die Rasenfläche? Ganz klar, da toben deine Kinder. Also, wenn du deine Gartennutzungen hast, gib ihnen ein eigenes Zimmer, einen eigenen Bereich. Mach das mit deutlichen Strukturen, vertikal oder in der Materialänderung im Boden. Im nächsten Planungsschritt, da definierst du das Gerüst deines Gartens. Kannst auch Skelett dazu sagen. Das Gerüst bleibt jahrzehntelang bestehen, kostet am meisten und ist am schwersten zu ändern. Deshalb verdient es wirklich deine Aufmerksamkeit. Wir reden nämlich jetzt über Bäume und über Hardscape. Legen wir auch gleich damit los. Wege, Linienführungen. Wege bei dir im Garten nicht nur praktisch. Ein gerader Weg, der wirkt formal, klar, repräsentativ. Die passen wunderbar zu symmetrischen Gärten, modernen Häusern und Situationen, wo Effizienz wichtig ist. Also zum Beispiel der direkte Weg zu deiner Haustür. Gerade Wege, die lenken deinen Blick sofort auf das Ziel und erzeugen somit auch eine gewisse Strenge. Kurven dagegen verlangsamen den Schritt, erzeugen Spannung und Neugier. Du siehst ja nicht sofort, was hinter der nächsten Biegung kommt. Geschwungene Wege wirken natürlich, weich, einladend. Wichtig dabei, Kurven müssen einen Grund haben. Sie sollten um irgendetwas herumführen. Ein Baum, ein Beet, ein Stein. Sonst, wenn da einfach so eine Kurve im Raum kurvt, dann wirkt das irgendwie aufgesetzt. Bisschen beliebig. Weiter Wegebreiten. Die Breite bestimmt das Gefühl und die Funktion eines Weges. Ein Hauptweg, zum Beispiel bei dir im Vorgarten zu deiner Haustür, der sollte schon 1,20 Meter, 1,50 Meter breit sein. Dann können 2 Personen nebeneinander gehen. Nebenwege im Garten, die müssen nicht so breit sein. Da reichen 60, 80 Zentimeter. Die können schmaler sein, du willst deinen Garten ja nicht zu pflastern, sondern du möchtest es ja grün haben. Ach ja, und noch ein Nachklapp eben noch zum Hauptweg da zu deiner Haustür. Ist der zu schmal, dann funktioniert der im Alltag nicht besonders gut, wenn du da mit deinen Taschen immer in den Sträuchern hängen bleibst. Ja, und dann passen die Proportionen einfach nicht. Jetzt geht's um die Einfriedung, also Zäune, gegebenenfalls Mauern, Hecken und alle Formen deiner Grundstücksbegrenzung. Der äußere Rahmen deines Gartens. So wie die Wände eines Zimmers. Die gehören zu den Elementen, die gern mal unterschätzt werden. Und erst wenn du Wände hast, oder zumindest wenn du diese geplant hast, dann kannst du dir den Innenraum sinnvoll gestalten. Eine hohe, dichte Hecke erzeugt dabei einen völlig anderen Raum als ein offener, niedriger Zaun. Die gesamte Atmosphäre, das Raumgefühl und vielleicht auch deine Privatsphäre können davon abhängen und das beeinflusst, wie du den Rest des Gartens anlegst. So ganz vorneweg natürlich bei der Einfriedung rechtliche und nachbarschaftliche Fragen. Das solltest du im Vorwege alles klären, bevor du da Tatsachen bei dir im Garten schaffst oder setzt. Möchtest du bei dir eine schöne, hohe, grüne Einfassung haben? Dann, eine Hecke wächst nicht über Nacht. Eine Buchenhecke, die braucht, ich würde mal sagen, 3 bis 5 Jahre, bis sie wirklich dicht ist. Eine Eibenhecke sogar noch länger. Wenn du deine Gartenhecke, deine grüne Einfriedung, erst ganz am Ende der Gartenplanung einplanst, dann kann es sein, dass du sehr lange auf deine Privatsphäre im Garten warten musst. Wenn du früh pflanzt, dann hast du früher einen fertigen Garten. Ein wunderbarer Zeitvorteil. Weiter. Mauern, Hecken, Zäune, die können das Mikroklima bei dir im Garten beeinflussen. Denk doch mal, du hast da eine 2 Meter hohe, dichte Hecke, vielleicht genau im Süden. Dahinter hast du eine ziemlich schattige Zone. So eine Einfriedung, das ist nicht nur Begrenzung, sondern kann auch wirklich ein ganz aktives Gestaltungsmittel bei dir im Garten sein. Eine frei wachsende Hecke mit vielfältigen Sträuchern, die sehen nicht nur schön aus, sondern sind auch noch Lebensraum. Eine geschnittene grüne Taxushecke, ein wunderbarer Hintergrund. Zudem kommen Kosten. Einfriedungen, also hochwertige Zäune, vielleicht auch eine Mauer, die sind teuer im Gartenbudget. Und wenn du das früh weißt, dann kannst du realistisch planen und deine Prioritäten setzen. Was ist auch noch Bestandteil vom Gartengerüst? Deine Terrasse. Hier verbringst du vermutlich sehr viel Zeit. Ganz oft liegt eine Terrasse genau dort, wo der Architekt die Tür in den Garten geplant hat. An der Terrassentür, in Richtung Süden oder Westen. Das funktioniert auch in den allermeisten Fällen, aber halt nicht immer. Manchmal ist der schönste Platz im Garten ein bisschen weiter weg vom Haus. Es lohnt sich wirklich, mehrere Orte zumindest zu beobachten, bevor du dich mit der Terrasse festlegst. Eine Terrasse ist ein großes Invest in deinem Garten und nur unter wirklich Aufwand zu ändern. Dann gibt es noch weitere befestigte Flächen in deinem Garten, auch die gehen ins Geld. Befestigte Flächen bei dir im Garten, also Terrasse unterm Gartenhaus, für die Mülltonnen, Wege, dazu Einfriedungen in Form von Zäunen, Hecken, vielleicht brauchst du ja auch ein großes Gartentor oder vielleicht auch 2, die jetzt schon alle im Kopf haben, mitdenken, die sind das Gerüst deines Gartens. Die bleiben sehr wahrscheinlich am längsten bei dir im Garten, kosten das meiste Geld und sind oftmals nur mit viel Aufwand, kannst du die verändern. Wen kannst du auch, seien wir mal ehrlich, eigentlich gar nicht mehr ändern, wenn bei dir im Garten erstmal etabliert und angewachsen? Große Bäume. Bäume, ja, das sind die raumbildenden Elemente bei dir im Garten, bringen dir eine wunderbare vertikale Struktur. Ich finde, jeder Garten braucht mindestens einen Baum. Aber nicht einfach irgendwie und irgendwo. Ein Baum, der falsch steht, ist nach 20 Jahren vielleicht ein ernstes Problem. Und dann ist Schatten, da finde ich, oftmals nur die kleinste Herausforderung. Denn steht so ein Baum bei dir zu nah am Haus, dann können Zweige und Wurzeln können da schon mal zu Beschädigungen führen. Vielleicht drückt er dir mit den Wurzeln ja sogar deine Terrassenplatten nach oben. Und dann kannst du deine Terrasse vielleicht nur noch eingeschränkt nutzen. Ja, Bäume mit besonders kräftigem Wurzelwerk, Kastanien, Aesculus hippocastanum oder unsere Walnuss, Platanen, Pappeln, Robinien. Ein großer Baum, der macht viel Schatten, viele Wurzeln und du weißt, alles das, was du oben vom Baum siehst, also die Baumkrone, so breit wie sie ist, so breit ist auch der Wurzelraum des Baumes. Unter großen Bäumen hast du einen extremen Standort bei dir im Garten. Da kannst du nicht einfach Blümchen hinpflanzen, es wird nur schwierig funktionieren. Es ist ein schwieriger Standort und da bedarf es der besonderen Maßnahmen. Zudem hast du so einen großen Baum zu nah an der Grundstücksgrenze gepflanzt, dein Nachbar wird das nicht gut finden. Vielleicht war dieser Baum am Anfang, als du ihn gepflanzt hast, noch ganz klein und zierlich. Und jetzt, 20 Jahre später, besteht dein ganzer Garten eigentlich nur noch aus diesem einen Baum. Das kann schwierig sein. Lass dir Zeit bei der Auswahl des Standortes und lass dir Zeit und informiere dich, welchen Baum du dort hinsetzen möchtest. Auch die oft empfohlene Kugelrobinie, Robinia pseudoacacia, umbraculifera, auch Kugelakazie genannt. Die mag im ersten Jahr bei dir im Garten eine wunderbar kompakte, kugelige Krone haben, aber wenn du die nicht regelmäßig schneidest, dann schafft die auch schon mal ihre 5 Meter in die Breite. Ein einzelner, wunderbarer Baum als Blickpunkt am Ende deiner Sichtachse. Ich würde sagen, das ist ja fast schon ein klassisches Gestaltungsmittel. Wichtig auch hier, der Baum muss zur Größe deiner Gartenfläche passen. Ein Walnussbaum, eine Juglans regia, im kleinen Reihenhausgarten, das kann mit den Proportionen schon mal ein bisschen schwierig sein. Dieses Gartengerüst kann richtig gut funktionieren, wenn alle Elemente gleichzeitig bedacht wurden. Ein Weg führt auf einen einzelnen Baum zu, eine Hecke rahmt den Garten ein, die Strauchpflanzung bildet den Rücken für eine Pflanzung. Es wirkt alles durchdacht, es passt alles zusammen, da steht nichts am falschen Platz. So planst du einen stimmigen, zusammenhängenden Garten. Nun hast du alle großen Elemente bei dir im Garten festgelegt. Jetzt kannst du etwas machen, das auch sehr wichtig ist und in dieser Phase nicht vergessen werden sollte. Was auch nicht vergessen, Infrastruktur. Leitungen bei dir im Garten. Ja, Infrastruktur bei dir im Garten von Anfang an planen. Warum? Nun, nachträgliche Änderungen, die sind teuer, aufwendig, vielleicht sogar unmöglich, ohne fertige Beete, Wege, deine Terrasse, Bepflanzungen wieder aufzureißen. Leitungen für Wasser und Strom, die verlaufen unterirdisch. Wenn du die später verlegen willst, dann gräbst du durch gewachsene Strukturen. Wasseranschlüsse, Stromverteiler, die müssen dort sitzen, wo sie gebraucht werden. Eine falsch platzierte Zapfstelle zwingt dich später zu langen Schlauchleitungen quer durch den kompletten Garten. So, wir sind jetzt in ganz praktischen Schritten durch die Gartengestaltung gegangen. Wir sind noch nicht fertig. Es gibt gleich noch Teil 2, aber ich brauche jetzt gleich mal eine Pause. Ich muss was trinken gehen. Ich habe hier aber am Ende dieser Podcast-Folge noch eine kleine Hilfestellung für dich mitgebracht. Du stehst vielleicht gerade bei dir im Garten und fragst dich, wie soll ich denn jetzt loslegen? Wie kann ich denn Räume bei mir im Garten unterteilen? Sollen die alle gleich groß sein, so wie in einem Zugabteil? Nun stell dir vor, dein Garten vielleicht 8 Meter tief, vielleicht auch mehr. Und du kannst dort genau den gemütlichen Ort gestalten, den du dir vorstellst. Die entscheidende Frage, wie teilst du den Garten sinnvoll auf? Ich habe eine wunderbare Regel für dich mitgebracht, die Drittelregel und ihren eleganten Bruder, den goldenen Schnitt. Die Grundidee dabei, gib deinem Garten eine klare Struktur. Wenn du deinen Garten in 2 bis 3 Bereiche unterteilst, wie besagte Räume in deinem Haus, dann entsteht dort ein Gefühl von Ordnung. Zum Beispiel mit der Drittelregel vorne die Terrasse zum Sitzen, zum Ankommen, in der Mitte ein offener Raum zum Spielen, zum Entspannen und dann der letzte Raum, ein Nutzgarten mit Beeten, einem Obstbaum und Blumen. Über die Übergänge, über die Gartenwände haben wir gesprochen. Es muss nicht immer die 2 Meter hohe, geschnittene, dunkelgrüne Taxushecke sein. Ein Wechsel im Bodenbelag, eine Reihe aus Sträuchern, ein wunderbares Staudenbeet als natürliche Grenze und schon wirkt dein Garten gegliedert und durchdacht. Der elegante Bruder der Drittelregel, der goldene Schnitt, die Magie von 5 und 3. Wenn dein Garten 8 Meter tief ist, als Beispiel, probiere das Verhältnis 5:3. Das entspricht im Wesentlichen dem goldenen Schnitt, dem Verhältnis 1 zu 1,6. Du gibst dem Hauptbereich großzügige 5 Meter. Dort passiert das meiste, dort lebst du, dort spielen deine Kinder. Die verbleibenden 3 Meter, die werden zu deinem ganz persönlichen Rückzugsort. Ein Gemüsebeet voller frischer Kräuter oder einem wunderbaren Blumenbeet, eine ruhige Ecke zum Durchatmen. Das Schöne daran, der goldene Schnitt wirkt auf Anhieb ausgewogen, natürlich ganz von selbst. Der Schlüssel zum Gelingen, wenige großzügige Zonen. 2 oder 3 durchdachte Zonen, die geben deinem Garten mehr Charakter und Atmosphäre als 28 kleine Einzelbereiche. Wenn du dir wünschst, alles unterzubringen, Schaukel, Kompost, Kräuter, Rosen, Yoga-Ecke, dann fasse Ähnliches zusammen und gib jedem Bereich Raum zum Atmen. Ein großzügiger Nutzgarten, der alles vereint, lädt viel mehr ein zum Verweilen als 28 winzige Ecken. Der Gedanke dahinter, jeder Bereich soll sich einladend anfühlen. Dann entfaltet dein Garten seine ganz eigene Wirkung. Und damit ein Bereich eine echte Aufenthaltsqualität bekommt, braucht er ausreichend Platz. Eine Sitzecke ungefähr 2x2 Meter. Das entspricht einem kleinen Tisch mit 4 Stühlen. Das lädt ein zum Bleiben und fühlt sich sofort wie ein richtiger Ort an, ein richtiges Zimmer. Für deinen ganzen Garten darf jeder Bereich ruhig seinen eigenen Charakter haben. Der wohl wichtigste Tipp kommt wie immer zum Schluss. Geh raus und steck das alles ab. Schnapp dir ein paar Stäbe, eine Schnur, den Gartenschlauch und steck deine Gartenzimmer, deine Zonen, deine Räume direkt vor Ort ab. Markier die Fläche, die deine Terrassen werden soll. Deine Yoga-Ecke, dein Gemüsegarten, deine Ruhezone. Stell dort einen Stuhl rein, setz dich hin, fühle, atme, prüfe. Fühlt sich das großzügig an? Kannst du die Arme ausstrecken und den Garten wirklich genießen? Hast du das Gefühl, das sind die richtigen Proportionen? Diese Probe vor Ort, das Abstecken, das verändert wirklich ganz viel. Dauert ja auch nicht lang. Ein paar Minuten und schon sind deine Gartenzimmer abgesteckt. Dieses vor Ort überprüfen kann dir mehr Sicherheit geben als jede Zeichnung auf Papier. Denn du weißt danach ganz genau, weil du hast es gefühlt und geprüft, draußen vor Ort, wo dein Lieblingsplatz im Garten entstehen wird. Also steck ab, setz dich rein und lass dich von deinem Garten überraschen. So, und ich hoffe, du bist jetzt motiviert und inspiriert, dir gleich Teil 2 anzuhören. Ich wünsche dir und deinem Garten im Werden alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. In Hamburg sagt man Tschüss.
Das war Gartencoach, dein Gartendesign-Podcast. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du in den Shownotes. Du hast auch eine Frage zu deinem Garten oder möchtest deinen grünen Daumen weiterentwickeln? Dann besuch Gartencoach auf Instagram oder schreib eine E-Mail an gartencoach@jessica-tag.de. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.